Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, willkommen zu Bern einfach am Dienstag, 16. Juli. Am Mikrofon in Bern Dominik Feusi, in Zürich Cami Lode. Hoi Cami.
Hoi Dominik.
Ja, zuerst eine Ankündigung. Der Markus Somm hat sich jetzt 3 Tage vorbereitet. Nein, das ist völlig übertrieben. Er ist heute Abend im Club auf SRF zu Trump. Die Runde wird lustig. Es hat Leute dabei. Ich tue jetzt keinen Namen nennen, ausnahmsweise. Ihr werdet es sehen, die von Amerika gar nichts verstehen. Aber schon seit 700 Jahren schreiben, der Trump sei irgendwie ganz, ganz schlimm. Der Markus wird, so wie es in Bern einfach auch am Sonntag können, hören, wird differenziert antworten. Das Interessante am Phänomen Trump ist ja, dass es das gibt und was da zum Ausdruck kommt. Und ich glaube wirklich, vielleicht ein Club, wo man wieder mal schauen sollte. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Bist du eine regelmäßige Club-Zuschauerin?
Ich muss mich outen, nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin tatsächlich gespannt auf die Sendung und was es da zu debattieren wird geben unter den Journalisten, die ja in der Runde sind.
Ja, sicher wird auch debattiert, wer Vizepräsident soll werden. Das hat Donald Trump gestern bekannt gegeben. Das ist der J.D. Vance, ein Senator von den Republikanern aus Ohio, einem von diesen umkämpften Staaten. Er ist ursprünglich einmal kein Fan von Donald Trump, überhaupt nicht. Er ist aber so ein bisschen die Verkörperung vom amerikanischen Traum, also wirklich in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Ich glaube, eine drogensüchtige Mutter, dann zu den Marines gekommen, so den Weg dann auch gefunden, an die Uni, an die Yale Law School, später in Silicon Valley und so weiter. Aber ursprünglich wirklich aus Ohio, aus dem Rust Belt, wo umkämpft ist, erstens, wo aber auch einen wirtschaftlichen Niedergang erlitten hat. Der soll ihm den Sieg sichern in diesen umkämpften Staaten, Pennsylvania, Wisconsin, Ohio und so weiter. Wie siehst du das? Ein sinnvolles Ticket oder irgendwie nur einen Staffagemann?
Ja, sicher spannend. Er ist erst 39, oder? Für die US-Politik, dem sind noch ein Baby, um jetzt da Vizepräsidentschaftskandidat zu werden. Aber ich glaube, ein sehr guter Schachzug. Einerseits, wenn man sich die Biografie anschaut, das ist wirklich die perfekte amerikanische Biografie. Er war bei den Marines, er hat im Irak gedient, genau. Ohio State University, Yale Law School, also wirklich so die Geschichte, man kann es zu etwas bringen in den USA, jetzt Senator in Ohio. Von dem her muss ich sagen, ein Junge mit einer guten Geschichte, gutem Hintergrund und auch mit der Kontroverse, dass er ja früher ja so ein Republikaner war, der nicht für den Trump war. Es hat anscheinend 2021, hat es da mal ein Treffen gegeben oder eine Aussprache und seitdem unterstützt er den Trump. Er hat auch immer seine Errungenschaften während der Präsidentschaft, hat er natürlich hoch gelobt. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte auch für die Medien. Gut, die linken Medien sind die, die sich jetzt ein bisschen darauf einschiessen und sagen, der war ja eigentlich gar nie für den Trump gewesen. Ich glaube aber, es ist eine ganz gute Wahl. Vor allem auch, dass sein Alter dann zum Thema werden könnte. Und sicher spannend, wenn es eine Debatte gibt mit der Kamala Harris.
Das auf jeden Fall. Da könnte man gespannt drauf sein, ist aber noch nicht sicher. Ich finde auch, es ist eine gute Wahl. Ich glaube auch mit dem, sagen wir, vom Never-Trumper zum Unterstützer von Trump, ist er ein Stück weit auch symptomatisch für viele Amerikaner. Oder viele, ich glaube, es sind nicht mehr die gleichen, die 2016 gesagt haben, ja, das ist ein Charakterlump, den wollen wir nicht als Präsident. Es gibt eben viele, die gesagt haben, ja, also in der ersten Amtszeit so viele Sachen falsch gemacht hat er nicht, insbesondere nicht wirtschaftspolitisch, muss ich präzisieren. Da ist er durchaus erfolgreich gewesen. Und ich glaube wirklich, jetzt die Economy, that counts stupid, oder? Dieses alte, berühmte Strichwort, ich glaube, das kommt von Bill Clinton, wo einfach immer noch stimmt. Am Schluss ist es nicht unbedingt Außenpolitik oder irgendwelche politischen Ideen oder ein Green Deal oder so, wo irgendetwas entscheidet, sondern es ist wirklich, was Amerikanerinnen und Amerikaner im Portemonnaie haben. Und ich glaube, das ist ein guter Schachzug, weil der J.D. Vance diesbezüglich auch irgendwie von dieser Geschichte, von dem Aufkommen aus schwierigen Verhältnissen kann profitieren und überzeugend, glaubwürdig halt kann argumentieren, warum er ein guter Vizepräsident ist und warum er, wenn am Donald Trump etwas passieren würde, auch ein guter Vizepräsident wäre. Also ich meine, das ist halt der Nachteil bei der Kamala Harris. Niemand mag die Frau, oder? Und niemand hat das Gefühl, okay, wenn dann der Biden wirklich komplett gaga ist, dann haben wir eine tolle Präsidentin. Das funktioniert nicht, oder?
Ja, vor allem auch spannend, eben Ohio, oder du hast es angesprochen, ich bin mal nachschauen und anscheinend ist es wirklich so, wer zwischen 1964 und 2020 Ohio gewonnen hat, der hat auch die Präsidentschaftswahl gewonnen. Ausser nachher hat sich eben der eine Fall gegeben, wo es nicht so war, aber es ist sicher auch ein sehr bewusster Entscheid, dass man jemanden aus Ohio genommen hat, der sicher dort kann punkten kann, der ihn kann auch im Wahlkampf in diesen Staaten unterstützen, obwohl schon linke Medien sagen natürlich, Ohio ist nicht mehr so wichtig wie auch schon, aber für mich ein klares Zeichen, dass man auch das darauf setzt, dass man den Staat möchte gewinnen.
Ja, Rücktritt und Nachrutschen ist ein gutes Stichwort. Wir nehmen beim Nebelspalter diese Woche ein bisschen unter die Lupe. Welche Bundesräte wann könnten zurücktreten und wer könnte nachrutschen? Erschienen sind gestern bereits die Viola Amherd, weil wir böse, wie wir sind, davon ausgehen, sie ist die Nächste, die nachher ist, aus verschiedenen Gründen. Und heute Ignacio Cassis, also Amherd. Ich glaube, das könnte wirklich bald der Fall sein. Wir haben es bei Ben einfach auch schon gesagt, der Markus geht sogar davon aus, Ende Jahr. Dann müsste sie wirklich kurz nach dem 1. August müsste sie das dann ankünden. Wäre auch ein bisschen unüblich, weil eigentlich macht man das immer in der Session. Mhm. In der letzten Zeit haben sich zwar die Zurücktretenden nicht mehr an die Regeln gehalten, aber ich bin halt ein bisschen Traditionalist. Ich glaube, sie wird es vielleicht später machen, nämlich nächstes Jahr, wenn die Fußball-Europameisterschaft der Frauen durch ist. Das weiss ich, dass das ihr noch ganz wichtig ist. Ein Grund ist aber, dass ihre wichtigste Beraterin, Brigitte Hauser-Süss, die wird 70 und sie muss Ende Jahr in Pension. Also an sich kann sie nicht mehr länger auf dem Posten bleiben. Und man hört das, dass die zwei so eng sind, dass man sich einfach die Frage stellt, wie kann die Viola Amherd noch weiter Bundesrätin sein, ohne Brigitte Hauser-Süss. Das ist zwar ein bisschen absurd, man sollte eigentlich meinen, eine Bundespräsidentin kann auch weiter Bundesrätin sein, ohne eine Beraterin, aber es ist da wirklich, glaube ich, ein spezieller Fall. Ich habe es auch verlinkt, weil Brigitte Hauser-Süss wirklich an sich seit 30 Jahren plus an der Seite steht von der Viola Amherd. Und dann ist die Frage, wer könnte nachrutschen? Wie siehst du das? Rücktritt und Nachfolge?
Ja, so Rücktritt denke ich auch, dass sie nicht wird die Legislatur ordentlich fertig machen, dass der Rücktritt da wird vorher kommen. Ich glaube, die Frauenfußball-EM ist doch auch für sie ein wichtiges Projekt. Darum da bin ich einig, dass sie sicher diesen Zeitpunkt wird abwarten. Meine Frage ist eher ein bisschen dahinter, wie gross ist der Druck von der Partei? Oder einerseits von, wer möchte denn gerne nachrutschen und möchte sich in eine gute Position bringen und dann auch zeitlich ja Einfluss darauf nehmen, wenn das Ganze passiert. Das andere vielleicht auch, ja, ob man auch unzufrieden ist mit ihrer Arbeit, die sie gemacht hat. Es hat doch ein, zwei Probleme gegeben in ihrer Amtszeit, wo da gewesen sind. Und ich glaube, das Entscheidende für die Nachfolge wird einerseits der Zeitpunkt und das andere, wer sich da mal ja schon ein bisschen die Pole Position bringt. Und du hast ja geschrieben, dein Favorit, wenn ich mich nicht täusche, ist der Martin Candilas.
Ja, das ist er. Das ist er. Und ich glaube wirklich, der Druck spielt nicht so eine grosse Rolle, weil sie und die Partei sind sich eh nicht so wahnsinnig warm. Und Viola Amherd lässt sich von der Partei nichts sagen. Auch zum Gerhard Pfister ist sie nicht so wahnsinnig warm. Das ist jetzt nicht, also man macht das, was man muss, oder, miteinander, das ist klar. Aber es gibt keine engere Freundschaft oder taktisches Absprechen. Man hat es ein bisschen mitbekommen bei der ganzen Geschichte von der Armeefinanzen, oder, wo einerseits ist sie für mehr Geld, dann aber ist die Partei dann letzten Dezember dagegen, wenn es darum geht, das Geld für die Armee im Finanzplan zu verankern. Also nicht vollständig, aber zum schönen Teil. Nachher will man dann wieder, tut man aufgleisen, um die Schuldenbremse umgehen mit dem Geld, auch in Absprache mit dem Büro von der Viola Amherd. Also es ist eine ähnliche konfuse Beziehung. Jetzt, warum Martin Candilas? Ich glaube halt wirklich, ich glaube auch wirklich, dass die Viola Amherd nicht unbedingt möchte, dass der Gerhard Pfister noch rutscht, eben weil das keine Freundschaft ist. Sie tut ihm dort sicher keinen Gefallen machen. Der Martin Candilas ist einfach sehr erfahren, er ist sehr beliebt, er ist auch in der Lage. Es drängt sich sonst, meiner Ansicht nach, in der Partei niemand auf, wo das sonst könnte. Es gibt noch Leute in der Partei, die vielleicht selber das Gefühl haben, sie wären bereit. Mhm. Das ist ein Benedikt Würth, Ständerat aus St. Gallen. Ist ein das Problem, weil der St. Gallen-Sitz ist bei der Karin Keller-Sutter. Es gibt den Nicolo Paganini, ebenfalls St. Gallen Nationalrat, ist aber auch eben mit dem, sagen wir jetzt mal, Malus, also nicht offiziell, aber ist halt schwierig. Dann der Philipp Regi, Fraktionschef, wie ist vor allen anerkannt, aber dass der Sitz wieder ins Oberwallis geht, ich weiss nicht genau, ob das funktionieren würde. Es gibt den Appenzeller Thomas Rechsteiner. Appenzeller sind immer ein bisschen beliebt, obwohl man den Thomas Rechsteiner, oder, er wäre natürlich, sagen wir, eher in dem rechten Flügel, also in dem rechten Flügel, in dem normalen Flügel von der Mittepartei die Heime, das wäre gut. Die habe ich noch ein bisschen aufgeführt als mögliche Verfolger von Martin Gandinas, weil ich wirklich das Gefühl habe, der Martin Gandinas ist eigentlich, wenn er wirklich dann sagt, ich mache es, dann ist er wirklich der grosse Favorit, weil er so beliebt ist und weil er so erfahren ist, weil er so kompetent ist. Er strahlt auch das aus, so ein bisschen der gesunde Menschenverstand in der Mitte. Ich habe es von unserem Federal gemacht mit ihm. Oder man kann mit ihm über vieles reden, eigentlich über alles reden. Er ist zu allem auch verkörpert er auch, was die Mitte ist, nämlich ausgleichend und Common Sense. Ob er dann immer so agiert, das ist ja dann eben bei der Mitte eine andere Frage. Aber grundsätzlich ist er ein aufgeschlossen und er ist ein Bergler. Ich glaube, das würde ihm auch noch zu Pass kommen. Darum glaube ich, der nächste Bundesrat, wenn es so kommt, heisst Martin Gandinas aus Ilanz, aus dem Bündner Oberland oder wie ganz böse Leute sagen, aus dem rätischen Kongo.
Ich glaube, spannend wird es natürlich auch bei der Frage von Ignazio Cassis. Das war ja der zweite Teil von unserer Serie gewesen. Und dort ist ja wirklich die grosse Frage, darf der überhaupt zurückzutreten? Oder? Das ist das Entscheidende. Hat er überhaupt noch eigene Macht, um das zu entscheiden? Weil es droht ja ein möglicher Sitzverlust. Und wie siehst du das mit seinem Rücktritt? Darf er überhaupt zurücktreten oder ist er sicher bis 2027 im Amt?
Ja, ich glaube, jetzt in der Sommerferien geht er irgendwo im Tessin auf eine Wiese, schnappt sich so ein Blümchen und zieht ein Blättchen nach dem anderen. Darf ich oder darf ich nicht? Nein, Spass beiseite. Natürlich, es ist so, wenn er jetzt zurücktreten würde, dann muss man mit einem Angriff von der Mitte rechnen. Das ist klar. Auch weil der Gerhard Pfister den Fight gerne will. Er ist ein alter Kulturkämpfer. Er will da die Herausforderung suchen. Ob es dann klappt oder nicht, das ist sehr fraglich. Ob es nach den nächsten Wahlen besser ist oder schlechter, das wissen weder wir zwei, noch der Gerhard Pfister, noch der Ignazio Cassis oder der Thierry Burkhardt. Wie dann das Verhältnis aussehen, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob da bei der Mitte da alles so einfach wird bleiben. Darum, es kann sein, dass er vorher geht, weil muss einfach dort ein bisschen die inhaltliche Komponente, wir werden auch bald können wieder einen Artikel online stellen über den Verlauf der Verhandlungen mit der EU. Oder das ist derart verkachelt, das Dossier. Und es ist gut möglich, dass man jetzt bis Ende Jahr irgendein Resultat anklopft, wo aber den Anforderungen vom Bundesrat eigentlich nicht entspricht. Das führt dann wieder dazu, dass Ignazio Cassis in der ähnlichen Bedrohung ist wie der Didier Burkhalter, weil das Dossier überhaupt nicht so läuft, wie seine Entourage ihm immer erzählt hat. Und dann muss er entscheiden, gehe ich mit dem Dossier ins Parlament und wenn ja, mache ich mich zum Befürworter von dem Dossier oder sage ich einfach, da ist der heiße Herdöpfel, schaut selber, was dann auch eine lustige Auseinandersetzung gibt. Also das ist so verkachelt, weil halt wieder seine Entourage ihm eingeredet hat, es wird alles gut. Nein, und es wird eben nicht alles gut. Darum könnte es auch sein, dass er wieder Didier Burkhalter das Handtuch irgendwann wirft. Didier Burkhalter war sehr überraschend. Du erinnerst dich, er hat dann etwa fünfmal gesagt, «C'est venu comme une vague». Also seine Rücktrittsabsicht ist wie eine Welle über ihn gekommen. Oder? Und das ist auch bei ihm möglich. Das muss man einfach sagen. Und wenn nicht, dann muss ich sagen, ist die grosse Frage über 2027 in den Gesamterneuerungswahlen geht. Das ist dann aber auch ein schwieriger Ritt, einfach weil ganz viele Sitze zu vergeben sind, weil dann auch ein Angriff aus der Mitte könnte kommen. Darum, ich weiss nicht, möglicherweise, ich will es eben nicht ausschliessen, dass er vorher geht, einfach weil er die Nase voll hat und auch weil die Partei vielleicht sagt, du, schau, es ist zwar riskant, aber gang du lieber jetzt.
Ja, wir können natürlich wirklich als FDP den Überraschungs-Coup wagen und sagen, dann, wenn die Leute nicht damit rechnen, ja, dann kommt der Rücktritt. Gleichzeitig muss man natürlich hinter der Kulisse daran arbeiten, einen Nachfolger aufzubauen, der natürlich auch eine Mehrheit bekommt im Parlament. Wir haben gesagt, beim Nebelspalter, ein klarer Favorit, Damien Gauthier. Neuenburger Nationalrat, er ist 49 und FDP-Fraktionspräsident wäre sozusagen von unserer Seite aus auf der Pole-Position.
Genau, und zwar er war persönlicher Mitarbeiter von Didier Burkhalter, lustigerweise. Und er könnte die gescheiterte Arbeit von seinen beiden ehemaligen Chefs, also Ignacio Cassis war nie sein Chef, aber er würde sozusagen in die Rolle rutschen, oder, wo er mal beraten hat. Ihm fehlt die Exekutiverfahrung, aber das würde ich sagen, spielt nicht so eine wahnsinnige Rolle. Er ist jetzt Fraktionschef der FDP. Er ist eine prägende Stimme von der FDP in der Romandie. Und ich gehe davon aus, jetzt einfach einmal, dass das ein latinischer Sitz wird bleiben. Das wäre anders, wenn die Konstellation völlig anders ist. Also wenn irgendwie zum Beispiel gleichzeitig der Guy Parmelin würde zurücktreten oder gleichzeitig die Viola Amherd, das ist auch möglich. Und dann könnte man switchen. Dann könnte man irgendwie sagen, ja gut, bei der Mitte nimmt man jemanden aus der Romandie. Dort gäbe es zum Beispiel eine Isabelle Chassot, die wir erwähnt haben, oder den Vincent Maître, der Sohn vom früheren Fraktionschef von der CVP aus Genf. Oder dann kann man ein bisschen switchen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es bleibt ein latinischer Sitz. Dann ist der Damien Gauthier sicher in der Pole Position. Er ist breit anerkannt. Er ist als Fraktionschef natürlich wichtig. Er ist aber auch ein bisschen taktisch nicht ganz beliebt bei allen, vor allem in der Partei selber. Es könnte darum auch jemand von außerhalb noch eine Chance haben. Ja, wir haben Isabelle Moret ausgegraben. Sie hat schon mal wollen, Bundesrätin werden, hat gegen Ignacio Cassis verloren 2017. Sie ist im Moment Staatsrätin in der Republik Watt. Und sie könnte noch mal antreten, rein auch vom Alter her, von der Erfahrung her. Ich bin einfach nicht sicher, ob sie sich noch mal antut, aber das ist sicher möglich. Dann muss man noch ins Tessin schauen. Der Alex Farinelli, ein junger, aufstrebender Nationalrat, wäre möglich. Auch der Staatsrat Cristiano Vita ist sicher einer, der als Kandidat in Frage kommt. Und dann lauert noch, er ist nicht mehr ganz jung, aber er lauert im Hintergrund, das ist der Pascal Brulli. Er hat schon mal Bundesrat werden, wo es dann der Pascal Couchepin geworden ist im Jahr 2009, fast 20 Jahre später. Könnt ihr es noch mal probieren, ich weiß nicht genau, aber das sind so die Namen, die auch unter der Bundeskuppel kursieren.
Ja, morgen geht es weiter mit der SVP und wir sind natürlich gespannt auf eure Kommentare. Was denkt ihr bis jetzt über unsere Analyse? Tönt unbedingt auf der Webseite kommentieren. Wir sind gespannt auf eure Inputs.
Und vor allem, was haltet ihr vom Sprengkandidat für beide Sitze? Das ist nämlich der Jürg Grossen. Und es ist wirklich lustig, oder? Wenn der Gerhard Pfister recht hat mit dem Mittepol, den er behauptet, gäbe es ja, oder? Also, es gäbe einen rechten Pol, einen linken Pol und eben den Mittepol von ihm, dann gehört ja dort die Grünliberalen auch dazu. Und es könnte eben sein, dass man sowohl den Sitz von der Mitte irgendwie wie sichert und die GLP in die Mitte reinzieht, indem man ihn als Sprengkandidat nimmt für die Nachfolge von der Viola Amherd. Noch wahrscheinlicher oder noch, sagen wir, taktisch interessanter für den Gerhard Pfister, wäre es mit dem Jürg Grossen den Sitz von der FDP können anzugreifen. Wir wissen nicht, ob der Jürg Grossen das selber will. Wenn er es will, würde er sicher nicht offiziell sagen, irgendwie. Weil das darfst du in der Schweiz nicht. In Amerika ist das anders. Dort kannst du sagen, I'm running for president. Und es nimmt es dir niemand übel. In der Schweiz ist das Garantie, dass du nie Bundesrat wirst, wenn du sagst, ich will Bundesrat werden. Nur einer hat das geschafft. Wir haben schon heute schon mal erwähnt, das war der Pascal Couchepin. Gut. Jetzt gehen wir gleich noch zum aktuellen Bundesrat. Die sind ja alle noch im Amt, oder? Der Bundesrat, das ist jetzt wirklich eine ganz tolle Geschichte. Der Bundesrat, er will die weltweite Abschaffung von der Todesstrafe und er will sich im Rahmen von einem thematischen Schwerpunkt von der Leitlinie vom Aussendepartement von Ignacio Cassis für die weltweite Abschaffung von der Todesstrafe einsetzen. Ist doch wunderbar, oder? Haben wir doch nichts dagegen. Was meinst du, Camille?
Ja, ist wunderbar. Also, der Bundesrat schreibt auch in einer Medienmitteilung, dass er in der Vergangenheit bereits Weltweit hat es bedeutende Fortschritte gegeben. Also man hat da wirklich einen Fortschritt erzielen. Innerhalb der letzten 30 Jahre hat sich die Zahl der Länder, die die Todesstrafe abgeschafft haben, von 55 auf 113 erhöht. Das Problem aber, die Zahl der Hinrichtungen und der Todesurteile, die geht seit einigen Jahren nicht mehr zurück. Und jetzt ja, der Entscheid, dass man das so ein bisschen als Schwerpunkt setzt für die außenpolitische Strategie. Die Frage ist offen, wie viel man da erreichen kann, weil die Länder, die jetzt noch Todesstrafe haben, ich glaube, da wird es schwierig, auf diplomatischem Weg oder auf internationalem Weg wirklich in Gremien da etwas zu bewirken.
Ich glaube, es geht genau um das. Also, dass nicht irgendwelche falsche Vorstellungen jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entstehen. Ich bin nicht für Todesstrafe, wirklich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass jetzt die Schweiz auf Teheran zum Beispiel geht oder auf Peking und sagt, wir haben da so einen thematischen Schwerpunkt und wir sind gegen die Todesstrafe. Das ist einfach absurd. Es ist so für mich jetzt auch die Medienmitteilung ein Symbol von dieser aktivistischen Außenpolitik, die irgendwie nichts zu tun hat mit einem Erfolgsrezept Schweiz, nichts zu tun hat mit der Art und Weise, wie wir uns positionieren sollten im Konzert der grossen Staaten. Wenn wir gefragt werden, wie finden wir die Todesstrafe? Oder wenn der Ignacio Cassis irgendwo ist und irgendwie der Xi Jinping fragt, Mr. Cassis, what do you think about the death penalty? Ja gut, dann soll er schon sagen, ich finde es nicht gut. Ich find's, und es gibt ja gute Gründe, warum man es nicht gut findet, weil sich der Staat, wenn er so etwas verfügt, entweder kann irren oder er kann die Todesstrafe auch missbrauchen, um politisch andersdenkende Leute aus dem Weg zu schaffen, wie zum Beispiel im Iran oder wie zum Beispiel in China und an anderen Orten, Nordkorea, wo man gerade in den Sinn kommt, und andere grusige Länder. Das finden wir alles nicht gut, aber das irgendwie als thematischer Schwerpunkt. Man fragt sich dann, gibt es irgendwie Schweizer Botschafter eine Demo organisieren in Teheran oder irgendetwas Lächerliches? Ich weiß es nicht. Ich finde, wir sollten das sein und nicht irgendwie uns so ins Schaufenster stellen. Es ist einfach Ausdruck von einem bestimmten Geist, der, glaube ich, im Aussendepartement herrscht und ja, wo wir nicht ganz überraschend nicht wahnsinnig gut finden. Ja, gehen wir gerade zum nächsten Thema. Was wir auch nicht so gut finden, das ist ja die Juso-Initiative, sehr radikal, die Erbschaftssteuer-Initiative, die Erbschaften über 50 Millionen mit 50% besteuern. Grosse Debatte in den letzten zwei Wochen und es gibt Leute, so ein bisschen rund um den früheren Ständerat Rudi Noser, FDP Zürich, wo sie für ungültig erklären. Heute schreibt Katharina Fontana in der NZZ, ja, dass es das sehr schwierig ist, weil vor allem die letzte Erbschaftssteuerinitiative, wann haben wir abgestimmt? Ich glaube 2015 oder darüber, dass man die ja auch nicht für ungültig erklärt hat, dass man die Ecopop-Initiative von 2014 nicht für ungültig erklärt hat und so weiter. Es ist halt so, dass man im Zweifel im Parlament immer für das Volksrecht war und dass es darum relativ schwierig wird. Wie siehst du das?
Ja, konkret geht es ja darum, dass man sagt, die Einheit der Materie wäre verletzt. Es würde auf das rauslaufen, dass man im Parlament beschliessen, dass die Initiative ungültig ist. Weil das Argument ist, die Initiative verknüpft zwei Sachen, nationale Erbschaft und Schenkungssteuer, die für den sozialen, gerechten Kampf gegen die Klimakrise sowie für den dafür notwendigen Umbau von der Gesamtwirtschaft verwendet werden soll. Relativ einen grossen Umfang, für was das Geld soll verwendet werden. Der zweite Teil für mich nach Sozialismus. Man tut die Wirtschaft in den Sozialismus umbauen. Ich finde es aber persönlich immer sehr, sehr schwierig. Ich habe sehr grosses Vertrauen in die Schweizer Stimmbevölkerung, dass sie genau sieht, dass so Initiativen extrem radikal sind und was die Folgen können sein. Und es ist auch wichtig, dass gerade so Unternehmer wie Peter Spuhler sich öffentlich dazu äußern und darauf hinweisen, und das schon in einem frühen Stadion. Ich glaube, es würde im Endeffekt schaden, wenn man das für ungültig erklären würde. Die User können sich als Opfer darstellen. Man könnte wirklich sagen, die Bürgerlichen wollen da Demokratie einschränken. Das wäre für mich hochproblematisch. Ich habe Vertrauen darauf, dass man das in der Urne versenken kann, wieder mal so eine Initiative versenken kann und doch eben da den Common Sense dann gewinnt.
Das glaube ich auch. Das ist der bessere Weg. Und das Argument von denen, die sie ungültig erklären wollen, ist ja, aber dann werden dann reiche Ausländer werden dann wegziehen und schon vor dem Abstimmungssonntag wird es dann riesige Löcher geben in die Kassen von Bund und vor allem auch von den Kantonen und von den Gemeinden. Ja, das ist möglich. Man muss diesen Leuten halt erklären, wie unser Land funktioniert. Also, dass unser Land eben so ein bisschen eine spezielle Demokratie ist, wo sie von ihrem Land, wo sie herkommen, egal ob Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen in der letzten oder sonst irgendwoher, dass es eben anders ist bei uns. Wir sind eben ein bisschen moderner. Wir haben eine modernere Demokratie, wo auch die Jusos ihren Bullshit dürfen zur Abstimmung bringen. Und wer das nicht will, der muss sich engagieren. Ich hoffe auch, dass ganz viele von diesen reichen Leute, die zum Steuersparen in die Schweiz gekommen sind, willkommen. Es kommen bitte noch mehr, gerade aus Frankreich, habe ich letztens gehört. Bereits jetzt kommen Reiche aus Frankreich. Denen hat nur noch der letzte Wahlsieg vom Herrn Mélenchon gefehlt. Offenbar werden bereits bei Anwälten in Zug und an anderen Orten Türen eingerannt von Französinnen und Franzosen. Sind willkommen, aber ihr müsst euch politisch engagieren, damit die Schweiz das bleibt, wo sie ist. Ich meine, das muss ja die Message sein. Ich hoffe, jeder von diesen Anwälten, der hier hilft, Leute ansiedeln, tut das auch seinen Klienten mitteilen. Am besten mit einem Rundbrief. Tönt euch engagieren gegen die Initiative und für das Volksrezept von diesem Land.
Ja, und funktionieren kann es dann eben nur wirklich, wenn man auch zusammenhebt. Oder den ersten Schritt hat man gemacht mit den Unternehmern, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das ist wirklich entscheidend. Aber jetzt muss man dranbleiben. Jetzt sind Parteien an der Reihe. Jetzt müssen Parteien öffentlich aufzeigen, dass es sich lohnt, in der Schweiz zu bleiben und dass die Initiative keine Chance hat und dass man sich eben wird dagegen einsetzen. Es braucht wirklich eine gute, vereinigte Front gegen die Initiative, die von Anfang an überzeugt. Bitte einfach nicht die Economy Suisse die Kampagnenleitung übergeben. Das ist das Einzige, was wir Sorgen machen. Aber man muss jetzt hin und muss jetzt anfangen, die Überzeugungsarbeit leisten.
Gilt vor allem auch für die Mitte-Partei. Ich meine, der Gerhard Pfister, der aus Zug kommt, oder, der weiss eigentlich, wie das ist. Wenn man komische Steuern einführt, dann gehen die Steuereinnahmen zurück. Das ist einfach logisch. Und wenn man die Steuersätze senkt, wie in seinem Kanton Zug, dann gibt es mehr Steuereinnahmen. Es ist auf den ersten Blick ein bisschen kontraintuitiv, das gebe ich ja zu. Aber es ist in der Wirtschafts- und Steuergeschichte einfach seit 700 Jahren immer so gewesen. Und es wird auch in Zukunft so sein. Es gibt auch ökonomische Erklärungen, es gibt die Laffer-Kurve, es gibt dann noch differenzierte Modelle und so weiter. Wir werden das alles hören und so weiter. Ist alles toll. Jetzt müssen wir noch schnell dorthin, wo du herkommst, nämlich eine Geschichte aus Zürich, müssen wir noch schnell behandeln. Und zwar einfach, weil sie so schön ist und auch so schön zeigt, was eben eine freie Wirtschaft schafft und was man davon kann halten, wenn die Media, der Tagesanzeiger, darüber berichtet. Um was geht es?
Ja, Uber, der Fahrdienst, hat in Zürich Konkurrenz bekommen, und zwar von Bolt. Und das ist das Beste, was am Konsument natürlich auch passieren konnte, weil jetzt gibt es mehr Wettbewerb. Was ist passiert? Ja. Aktionen für all die, die gerne Uber oder Bolt fahren. Wirklich gute Preissenkungen. Wunderbar. Man hat wirklich gemerkt, da spielt jetzt der Wettbewerb. Was passiert beim Tagi? Ja, dort merkt man plötzlich, dass es in gewissen Fällen so ist, dass der ÖV dann teurer ist als ein Uber oder ein Bolt. Und das kann ja gar nicht sein. Und darum muss man sich fragen beim Tagi, ist es dann legal? Und das ist einfach eine geniale Geschichte zum Abschluss. Man freut sich nicht über die niedrigen Preise, um sich von A nach B zu bewegen, sondern im Gegenteil, man hinterfragt das, ob das nur noch legal ist, wenn Leute weniger zahlen, um transportiert werden.
Und die zweite Frage ist, wie nachhaltig ist die Entwicklung? Ist auch ganz schön, oder? Vielleicht für Sabrina Bundi und Fabienne Sennhauser, auch die wirtschaftliche Seite und auch die soziale Seite sind zwei von drei Achsen von der Nachhaltigkeit. Einfach noch Nachhilfeunterricht in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich finde das sehr sozial, wenn man mit Uber und Bolt sehr günstig herumfahren kann. Insbesondere zum Beispiel für ältere Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Ist wunderbar. Die sind vielleicht eben auf den Taxidienst angewiesen und haben vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld. Ist doch toll. Oder auch für Leute, die ganz viel müssen schleppen, die irgendwie einen Grosseinkauf gemacht haben in Zürich-Oldstetten oder irgendwo. Ist auch eben gut. Also es ist sozial und es ist ökonomisch gut. Also ist es nachhaltig in mindestens zwei von drei Fällen. Und dann fahren die ja sehr oft noch mit Hybrid. Kopf, es ist auch ökologisch. Hört auf, es ist wieder mal Tamedia, Tagesanzeiger, der Bullshit-Detektor von der Schweiz. Wir gratulieren zu dieser wunderbaren Berichterstattung. So, und das war es von Bern einfach vom Dienstag, 16. Juli. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Dranbleiben. Schaut heute Abend SRF Club mit dem Markus Somm und schaltet morgen dann wieder ein zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und denkt daran, es muss sich niemand von euch entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.